Wir steigen jetzt ein in eine dreiteilige Predigtserie und ich freue mich sehr darüber, sprechen zu können über Worship und das Herz der Anbetung. Und das ist tatsächlich auch ein Herzensthema von mir und ich bin sicher, ihr habt hier schon ganz viel gehört über einen Lebensstil der Anbetung, über eine Haltung der Anbetung. Ich möchte sagen, es geht dabei gar nicht primär um Musik. Und ich hoffe, das wusstet ihr, weil sonst hätten nämlich die von uns ein Riesenproblem, die unmusikalisch sind. Oder die sagen, Musik ist nicht mein Zugang, Peter. Privat höre ich die gar nicht und Musik ist gar nicht meins. Und natürlich schaue ich dich an, wenn du sowas zu mir sagst und denk mir, ich verstehe nicht. Aber woran liegt das? Weil mein Typ Musik liebt. Aber ihr wisst schon, wir dürfen unterschiedliche Typen sein. Und das ist völlig in Ordnung. So, also, was ist dann Anbetung? Was machen wir sonntags? Es gibt so Momente, da sagen wir Dinge, da zucke ich innerlich dann zusammen. Und ein so ein Satz ist, jetzt singen wir gemeinsam Lieder. Dann zucke ich jedes Mal zusammen, wenn der Satz kommt. Und damit unterstelle ich nicht dem, der sagt, dass er es böse meint. Nur ich merke, ich zucke zusammen, weil in mir entsteht, weil ich singe jetzt, wir singen Lieder, ein Bild von Lagerfeuer. Und du sitzt drumrum und schrammelst mit einer schlecht gestimmten Klampfe irgendwelche Songs runter und hast dann am Schluss, die Wissenschaft hat festgestellt, weißt du, irgend sowas. Und ich denke, ist das Liedersingen? Warum machen wir das denn sonntags? Müssen wir das kollektiv Lieder singen? Und Leute, ich möchte sagen, bei Worship geht es gleich gar nicht um Liedersingen. Ich möchte heute eher über drei Themen sprechen, die für mich ganz unmittelbar mit Anbetung und Lobpreis zu tun haben und auch das Herz ausdrücken. Und das ist Begegnung, Beziehung und Intimität. So, wenn du das Thema Intimität nicht so gern hören magst, dann muss ich dich vorwarnen. Die, die jetzt YouTube-mäßig dabei sind, haben es einfacher. Ich sag mal wie Peter Lustig. Abschalten. Ja, die für euch, die hier drin sind, ihr flieht schlechter aus dem Raum raus, ohne dass sich jemand sieht. Das heißt, ihr hängt jetzt halt einfach mit drin. Aber ich möchte über Intimität sprechen, weil für mich dieses Thema etwas mit Intimität zu tun hat. Und ich sage euch auch gleich, warum ich glaube, dass das so ist. Und fangen mit einer Bibelstelle an und wenn man gut durchführen will, fängt man ganz vorne an. Also fange ich ganz vorne an, 1. Mose. Die Menschen waren gerade geschaffen worden, Mann und Frau nach dem Ebenbild Gottes. Und dann lesen wir diese mysteriöse Passage. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und fragen uns, was für eine seltsame Form von Biologie das damals war. Du erkennst jemand und dann wird die Person schwanger. Das ist schon, hey, Moment, sag mal, Stufi, bist du das? Nein, nicht schon wieder, dann wird er schwanger. Ja, das ist, also irgendwie haben wir doch hier sprachlich ein Problem. Und tatsächlich haben wir das, weil wir natürlich mit dem Wort erkennen, was anderes füllen, als die Bibel hier meint. Was wird sie denn da wohl meinen, wenn ein anderer Mensch bei rauskommt? Sex. An der Stelle steht das hebräische Wort Yada. Adam Yada seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Es ist das hebräische Wort Yada, was als Erkennen in der Bibel beschrieben ist. Und man kann Yada, das übrigens über 900 Mal in der Bibel vorkommt. Das ist krass. 900 Mal steht da Yada und wir hören, erkennen und merken gar nicht, wie intim es jetzt wird. Übersetzen wie folgt, als keinen reinen abstrakten Akt des Denkens, sondern Yada meint immer auch, eine ganzheitliche Beteiligung. Also bei Yada geht es um eine Beteiligung. Wusst nicht, ob ihr das wusstet, aber bei körperlicher Vereinigung geht es um eine Beteiligung. Es wäre praktisch, wenn es so ist. Alles andere ist furchtbar. Und tatsächlich auch eine praktische Umsetzung von Dingen. Bei Yada ist immer eine Praxis dabei. So, wir sagen manchmal, boah, ich habe heute echt was erkannt. Und woran mangelt es uns dann? An der Umsetzung. So, letzte Woche ganz stark, Clem Ferris. Wir lieben prophetisches Wort. Die Frage ist, und jetzt? Was mache ich jetzt damit? Umsetzung. Wie komme ich da in die Praxis? Das heißt, da ist immer ein Erkennen, ein angemessenes Handeln drin und dann auch etwas zu kennen heißt, intensiv Anteil daran zu nehmen. Da steckt Erfahrung und Begegnung drin. Und damit wir uns hier nicht falsch verstehen, ich meine es an der Stelle nicht Erfahrungstheologie im Sinne von, weil ich das körperlich so fahre, ist es. So, Descartes sagt, ich denke, also bin ich. Charismatiker sagen, ich fühle, also bin ich. Ja, das meine ich nicht. Ich meine schon ein solides Fundament, etwas, was wir tief wissen, aber etwas, an dem wir auch in einer Handlung dann Ausdruck finden und etwas erfahren, vielleicht sogar auch körperlich. Also nicht entweder oder, sondern beides. So, ich würde sagen, vielleicht mit einem Slogan in dieser Form rausgehauen, du kannst zwar viel über Gott lesen, forschen, wissen und hören, Ja-Da-Momente, aber bau eine Beziehung. Das ist der Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn sie zusammenwohnen oder wer auch immer ihr seid, wenn ihr keine intensive Begegnung habt. Seid ihr maximal, wenn ihr zusammenwohnt, eine WG, aber noch keine Beziehung. Beziehung kommt die intensive Begegnung durch. Und auch, wir wissen das und ich möchte niemand wehtun, der da vielleicht einen Schmerzpunkt gerade hat. Wenn ich in der Beziehung bin, das Körperliche gerade nicht geht und nicht geschieht, dann fehlt etwas, was es schwerer macht, sich zu begegnen. Intimität gehört irgendwie in irgendeiner Form dazu. Intime Begegnung. Und explizit möchte ich an der Stelle sagen, ich spreche jetzt natürlich nicht nur zu verheirateten Menschen in der Gemeinde. Ich weiß, viele von euch sind Singles und es betrifft euch natürlich ganz genauso. Wo haben wir diese intime Begegnung? Und hier endet natürlich auch die Kraft einer Metapher. Ja, hier geht es um die Begegnung mit Gott. Und wo kommt er unmittelbar an uns dran? Lasst mich euch noch zwei Bibelstellen zeigen, die ein bisschen untermalen, wo dieses Ja da im Ausdruck biblisch verwendet wird bei Stellen, die wir kennen, aber die uns vielleicht ein anderes Erkennen geben, wenn wir das lesen. Zum Beispiel Psalm 139, Herr, du erforschst mich und erkennst mich. Heißt, du jadast mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Da ist ein Anteil dran, versteht ihr? Nicht nur, er kennt mich, er weiß, das ist der Jörg. Ja, hoffentlich weiß Gott mehr als das ist der Jörg. Er erkennt, ja da. Oder Psalm 89. Glücklich ist das Volk, jetzt was praktisch, das den Jubelruf kennt. Okay. Wisst ihr, was Jubel ist? Wisst ihr das? Und was macht das mit euch, dass ihr wisst, was Jubel ist? Nix, oder? Ich weiß, was Jubel ist. Und das Nächste, was hier schon panisch und durch uns hochkommt, ist, der wird doch jetzt nicht wollen, dass wir im Kollektiv jubeln. So. Und ich nehme es euch gleich vorweg, nein, mache ich nicht. Ich mag sowas auch nicht sonderlich gern. Ja, darauf will ich gar nicht raus. Ich möchte euch nur sagen, wir alle wissen, es ist ein Unterschied, ob ich juble, weil alles in mir drin sagt, yes! Oder ob ich sage, ich weiß um Begeisterung, es gibt sie. Wenn hier steht, glücklich das Volk, das den Jubel ruft, das den Jadat, dann geht es darum, natürlich ist das Volk glücklich, das gerade am Jubeln ist. Weil was Cooles passiert ist. Und wenn ich sehe, jemand jubelt, jemand macht dieses Yes, dann ist die Person glücklich. Wir haben das Ding verkopft und machen daraus so verklärte Theologien. Ach, ist das schön, wenn man weiß, was Freude ist. Nein, es ist schön, wenn du dich freust. Ja, da ist etwas Praktisches. Du musst das tun. Also vielleicht endet es doch noch nachher in kollektivem Jubel. Aber dann kann der nicht angesagt werden, sondern er muss auf einer Erfahrung und auf einer Begegnung gründen. Versteht ihr? Und das ist was ganz anderes als künstlich angesagte Dinge. Und vielleicht geschehen die manchmal im Lobpreis auch zu oft. Legitim für mich, wenn wir denken, Mensch, ich entscheide mich jetzt schon mal zu etwas, womit ich mir schwer tue. Schwierig, wenn es beim Kopf bleibt und nicht runterrutscht ins Herz. Vielleicht ganz persönlich, und ich glaube, dass Begegnung für Gott immer mit impliziert war. In meinem Leben, in meinem Aufwachsen merke ich, ich habe so viel über Gott gehört, von der Muttermilch auf. so viel erfahren, so viel Bibelstellen auswendig gelernt, später sogar noch studiert. Und leicht gefallen ist mir es nicht. Aber Leute, das war es nicht, was Gott bei mir gemacht hat. Letzte Woche waren der Stuffi und ich auf einer Tagung in Bad Urach. Und dort waren Theologen, waren viele Theologen, es war eine theologische Tagung. Aus verschiedenen Religionsrichtungen oder Konfessionsrichtungen vielmehr. Und da war ein Theologe drin, war wirklich ein hochrangiger. Und er sagte, die wichtigste Erkenntnis, die er hatte bei all seinem Studieren, und er fügte hinzu, und ich habe viel studiert. Und das sah ich schon seinem Titel an, dass er das hatte. Die wichtigste Erkenntnis war, Jesus darin persönlich zu begegnen. Ich dachte, die Begegnung macht den Unterschied, nicht das Studium. Die Begegnung ist es. Und ich habe so viel von Gott gehört gehabt, aber ich hatte Momente, die Begegnungen, die bei mir Dinge gemacht haben. Und die taten gut zusammen mit dem, was ich gehört hatte und wusste. Versteht ihr, es ist nicht entweder oder, es ist ein Zusammen. Aber es muss praktisch werden. Ich hatte Begegnungsmomente, auf die kommst du von dir selber aus nicht. Ich kann euch genau sagen, wann ich meine erste Begegnung mit lebendigem, charismatischen Lobpreis hatte. Ich war Teenager und meine Eltern schleppten mich in einen großen charismatischen Gottesdienst. Mit Heilung und allem Mögliche. Und alle waren im ganzen Raum. Ich bin raus und war zutiefst verstört. Und ich erinnere mich, dass ich zu meinen Eltern sagte, da gehen wir nie wieder hin. Das hat mich überfordert, das war too much. Ich sage nicht, das war fake, weil das steht mir nicht zu, aber mir war es too much. Aber Gott ist mit mir den Weg weitergegangen. Einige Zeit später hatte ich einen Religionslehrer. Und der hat Jesus lieb gehabt. Und der veranstaltete in der Kirche bei uns am Ort immer wieder Lobpreisgottesdienste. Und ich bin dahin und hatte plötzlich Begegnung mit Gott im Lobpreis. Und irgendwann sagte er, Peter, möchtest du die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Und dann legte mir mein Rallye-Lehrer die Hände auf und sprach den Heiligen Geist in meinem Leben. Wie abgefahren ist das denn? Wer schreibt denn so eine Geschichte? Ihr könntet sagen, recht unglaubwürdig. Aber das war so, es war eine Begegnung. War das der Durchbruchsmoment? Leute, ich glaube, erst Gott wird mir eines Tages sagen, welcher Moment exakt der Durchbruch war. Weil alle waren wichtig. Dann kam ich irgendwann in die Gemeinde, wo ich Jahre später Pastor werden sollte. Und diese Begegnung war auch wichtig, wie das erste Mal in diese Kirche reinkommen. Ein klassisches Kirchengebäude mit Kirchenschiff und Altar und Kanzel und allem drum und dran. Und alle standen in den Reihen, sind abgegangen wie Schnitzel. Und vorne spielte eine Band und ich dachte, ich bin ein Sister Act. Und es war auch wichtig für mich, um durchzubrechen, weil ich dachte, hier ist eine Stimmigkeit. Die singen, Herr, wir sind fröhlich in dir. Und sehen auch so aus. Das hilft. Das hilft, wenn das zusammenpasst. Kennt ihr das, wenn Menschen sagen, ich bin so fröhlich. Und du denkst, ja, das ist, sieht so unterschiedlich bei uns aus. Ist ein bisschen wie bei Menschen, die keine Geschenke annehmen können. Kennt ihr das? Oh, Geschenke nicht ein. Ah, apropos, das ist ein super Moment eigentlich. Josh. Ich habe kommen sehen, dass du das Ding gegen die Birne kriegst. Aber das wäre doch noch passiert, Stufi. Ich war schon im ersten Gottesdienst nah dran für jemand. Leute, Geschenke annehmen können, ist etwas, was sich in irgendeiner Form zeigt. In einer Annahme, in einer Haltung, in irgendetwas. Ich habe jemanden in der Verwandtschaft, wo es sich schwer damit tut, Geschenke anzunehmen. Dann wird es schwer, denjenigen zu beschenken. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr beschenkt jemanden, derjenige sagt, ja, danke. Und du denkst, oder was ich auch ganz schwierig finde, ist, oh, wegstellen. Wisst ihr, wie es mir als Kind mit Geschenken ging, aber es ist auch Persönlichkeitssache. Das Erste, was ich bei Geschenken immer gemacht habe, ist nehmen, schütteln. Und ein Geschenk war nur gut, wenn es geraschelt hat, weil es musste Lego drin sein. Und das hörst du. Und wenn ich dann wusste, da ist Lego drin, dann habe ich gesagt, ja, danke. Das glaubt ihr nicht, oder? Dann habe ich die Krallen ausgefahren. Tsching. Rein auf Lego! Und manchmal fand man Teile auch nicht mehr, die man später gebraucht hätte. Aber Leute, das ist so schön, wenn du dann damit spielst. Das heißt, Freude zeigt sich in einer Form. Auch unsere Anbetung darf sich zeigen und ich sage sogar, muss sich zeigen. Ja, Peter, ich freue mich mehr so innerlich. Sage ich, das ist so schade. Freu dich mal äußerlich. Macht was mit dir und den Menschen um dich rum. Da ist für mich was drin. Später hatte ich eine Begegnung mit Gott, die wirklich maßgeblich für mich war. Ob es der Durchbruch war, ich weiß es nicht. Ich hatte es hier schon mal erzählt, im Jugendhauskreis, an einem Abend, wo ich vorhatte, wirklich großen Blödsinn für mein Leben anzurichten. Und ich wäre an dem Tag durch eine Tür gegangen oder am nächsten, es wäre nicht gut gewesen. Und Gott grätscht mir da rein und begegnet mir körperlich. Und ich spüre seine Gegenwart. Und ich bin wie unter Strom und merke, er ist da. Und seine Liebe ergießt sich über mir. Und ich glaube, Gott hat ein Stück weit an dem Abend mir das Leben gerettet. Weil hätte ich das nicht so erfahren, wie ich es erfahren hätte, hätte ich mich am nächsten Tag nach einer anderen körperlichen Erfahrung ausgestreckt, die mein Leben zerstört hätte. Und Gott war drin. Aber wisst ihr was, das war sehr intim. Ich hatte an dem Abend nicht den Eindruck, was ich spüre, spürt jeder andere im Raum. Da war es zwischen mir und meinem himmlischen Papa. Und genau das berührte mich. Weil ich merkte, wow, ich darf gerade was ganz Eigenes mit ihm erleben. Nochmal, dass wir uns nicht falsch verstehen. Ich rede nicht von Persönlichkeitsmerkmalen. Ein lauter Typ wie ich mit meiner Gestik, der ist auch Lego. Ich sage euch nicht, so müsst ihr sein. Aber ich freue mich nur innerlich. Kann es irgendwie auch nicht sein. Also deinem Typ angemessen. Nur, wie drückst du Lobpreis und Anbetung aus? Wie bringst du das dazu? Ich glaube, Intimität ist dafür ein Schlüssel. Denn in Intimität findet eine Begegnung statt, die in etwas anderem nicht stattfinden kann. Und dafür, Leute, braucht es Nacktheit. Für Intimität braucht es Nacktheit. Kleidung hält in dem Fall ab. Das wissen wir vom Körperlichen. Ich möchte es hier auch metaphorisch mal einfach reinnehmen. Halte die Spannung mal noch einen Moment aus. Adam und Eva waren beide nackt. 1. Mose 2, 25. Und sie schämten sich nicht. Ihr könntet sagen, ja gut, warum auch? Und stimmt, warum auch? Verrückt ist, die begegneten Gott. Und so wie sie waren, war es kein Problem. Es gab aber einen Moment, da wurde das zu einem Problem. Und die Stelle finden wir ein bisschen später in 1. Mose 3. Ich lese euch mal vor. Der Sündenfall kommt, sie haben diese Sünde und jetzt kommt eine Begegnung mit Gott. Und dann steht in 1. Mose 3 ab Vers 7, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie, ja da, dass sie nackt waren. Und hefteten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Ziemlich unbeholfen, wie ich finde. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Das stelle ich mir richtig schön vor. Also. Wisst ihr? So durch die Blume. Dann drückt der Busch hier hin und der hier hin. Und Gott fragt, Adam, wo bist du? Und er sagt, hier. Manchmal hilft uns, wenn wir das verbildlichen. Was hat er sich dabei gedacht? Ich krieg mich dauerhaft vor Gott versteckt. Ja, das ist die gleiche Theorie, wie die hinter Maultaschen steckt. Gott sieht alles. Sein Kryptonit ist nur Maultaschenteig. Hätte sich Adam mal zwischen Maultaschenteig versteckt, ihm wäre nichts passiert. Und Gott ruft, wo bist du? Und Adam antwortet, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin. Und ich versteckte mich. Und Gott erzählt, woher genau weißt du, dass du nackt bist? Das war normal, Leute. Wie kommt Adam drauf, dass das plötzlich etwas ist, was ihn von Gott trennt? Wie kommt er drauf? Er braucht etwas, um sich an seinen intimen Stellen zu bedecken. Leute, in dem Thema Intimität steckt was drin. Der Bruch kam in die Intimität. Der Bruch kam in die Verbindung, da wo sie nah ist und unmittelbar zu Gott. Das mag unangenehm für uns sein, weil es ein Thema ist, das schambehaftet ist. Aber hier gab es keine Scham, bis die Intimität pervertiert wurde zu etwas Schamhaftem. Sie war vorher nicht da. Ich sehe es einigen von euch an, dass ihr den Gedankengang weiterverfolgt und seht, wir werden künftig FKK-Gottesdienste anbieten. Leute, da gibt es zum Glück noch ein Ältestenteam, die gucken mit drauf. Andi, ich sehe dich. Ja, also klar, eine Metapher hat ein Ende, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und das mal auszuhalten, ich finde das hochinteressant. Es gab eine Selbstverständlichkeit der Intimität. Und die ist uns abhandengekommen und ich finde, die fehlt uns in Lobpreis und Anbetung. Wenn wir lesen im Matthäusevangelium, Jesus selbst sagt, du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Dann meint das im besten Sinne mit allem, was ich bin. Mit allem. Ich lasse nichts außen vor, da gehört meine Emotion, mein Verstand, mein ganzes Sein, mein Denken, mein Handeln gehört dazu. Und mit allem soll ich Gott lieben, nicht nur mit dem Mund, auch nicht nur mit dem Geist, sondern mit allem. Alles muss einen Ausdruck geben. Ihr fragt euch, warum werfen wir die Hände hoch beim Lobpreis? Solange es rituell ist, weil üblich in freien Gemeinden, ist es nichts wert. Was bringen die Hände im Himmel, wenn sie nicht vom Herz ausgestreckt sind? Bringt nichts. Wenn sie es aber sind, dann drücken sie aus, dass man Begegnung haben möchte. Dann sind es die Hände eines Kindes, das hochguckt und sagt, hoch, Papa, hoch. Versteht ihr? Das macht den Unterschied. Heben, Papa, hoch. Das macht den Unterschied. Deswegen strecken wir unsere Hände hoch. Hochgradig intim. Als Mann mache ich sowas natürlich nicht. Denn ich bin gut geprägt, konditioniert und wohlerzogen und Männer tun gewisse Dinge nicht. Zum Beispiel, Männer weinen nicht. Richtig? Außer wenn der Regen fällt, dam, dam. Leute, wir haben einen Schmarrn in uns reingeprägt gekriegt. Das ist unglaublich. Wir sind geprägt durch Kultur, die uns sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Wann ist denn Mann ein Mann? Also wirklich. Oh, und dann gibt es noch die Actionhelden, die uns großgezogen haben, wenn wir Popkultur-Fans sind. Adrian! Van Damme. Oh Mann, man weiß, wie alt ich bin. Heute sind es andere, ist wurscht. Aber du hast ein Männerbild, wie es funktioniert. Yes. Wie viele Liegestützen schafft Chuck Norris? Alle. Sowas, wisst ihr? Oh. Und natürlich seid ihr Frauen viel schlauer und habt das viel besser draußen als wir, richtig? Nein, kommen wir zu euch Frauen. Ich weiß, dünnes Eis. Mimi sitzt drin und sagt, just don't, Peter, bitte. We don't go there. Und ich sage hier gar nicht, weil das ist mir zu klischeehaft. Oh, Intimität und so Gefühle könnt ihr Frauen viel besser. Leute, das ist arg platt. Ich glaube, sowohl Frauen als auch Männer, wir sind alle ein bisschen vermurkst worden, weil wir alle unter Beherrschung leiden. Und was ist bei euch Frauen ganz unterschiedlich? Sei lieb. Mach's allen recht. Sei hübsch. Aber nicht zu hübsch. Sei stark, aber auf gar keinen Fall zu stark. Ja, was denn nun? Versteht ihr? Und dann wundern wir uns, dass wir zu echter Intimität nicht fähig sind. Gerade auch im Gottesdienst, in der Anbetung vor Gott. Da sind so viele Schichten an Feigenblättern über uns drüber. Und das macht die Begegnung und die intime Begegnung so schwer. Leute, wo haben wir denn diese intimen Begegnungen in der Bibel? Sie ist voll davon. Wir haben einen David, der tanzt vor der Bundeslade des Herrn, als die Gegenwart Gottes endlich zurückkommt nach Jerusalem. Und er macht das Nagisch. Die Bundeslade kommt, er ist am Tanzen und merkt, it's getting hot in here. Und dann zieht er seine Jacke aus und sagt, und dann hört er nicht auf damit. Ich höre auf damit jetzt. Keine Angst. Und er macht weiter und weiter. Und seine Frau sitzt oben in den Zinnen, sieht, was er tut. Apropos Zinnen, sagt, der ist von Sinnen. Und sagt sich, Alter, ist der peinlich. Und scheißt den zusammen wegen seiner Blöße, die er sich gibt. Und wird daraufhin unfruchtbar. Hart, unverständlich, aber interessant. Warum wird wieder Zeugungsfähigkeit und Intimität an der Stelle angegangen? So interessant. Die Frau mit dem Alabasterfläschchen zu Jesu Füßen trocknet ab mit ihren, ist mir fremd, hochgradig intim. Und was diskutieren die Jünger, die Pharisäer und alle? Weiß Jesus eigentlich nicht, was das für eine Frau ist? Und Judas ist so, und wie viel Geld die rausgehauen hat. Sehr intim, sehr persönlich, unmittelbar. Thomas, dem Unrecht getan wird, finde ich seit Jahrhunderten. Der ungläubige Thomas. Ist das ungläubig? Die Jünger haben eine Begegnung, Thomas ist nicht dabei. Dann kommen sie und sagen, du, Jesus war da. Und Thomas reagiert mit, aha, ganz bestimmt. Ich glaube es erst, wenn. Ich glaube, ich hätte so reagiert. Und ich hätte auch einen rausgehauen wie, ich glaube es dann, wenn ich meine Finger in die Wunden tue und in seine Seite stecke. Jesus kommt und sagt, Thomas, du wolltest doch ganz intime Begegnung mit mir. Fass hin. Das ist intim, Leute. Das ist richtig intim. Und wisst ihr, vielleicht ist Thomas der seligste von all denen, denn der darf diese Erfahrung machen. Wie toll ist das? Das ist intim. Die Bibel ist voller intimer Begegnung. Wisst ihr, wie intim das ist, wenn der Heilige Geist auf dich fällt und dein Sprachzentrum übernimmt? Apostelgeschichte 2. Das ist intim. Wie ist die Reaktion des Volkes? Super, 9 Uhr morgens schon besoffen. Das ist intim. Aber hier sind Begegnungen. Hier kommen die besonderen Momente. Hey, geht es uns nicht manchmal so? Wir hören die Stories und denken, oh, das hätte ich auch so gern. Aber ich frage dich, bist du bereit, die Kontrolle abzugeben? Bist du bereit, dir die Blöße zu geben, die Feigenblätter wegzumachen? Lass uns den Begriff Worship angucken. Hier kein schlechtes Wortspiel, sondern wirklich im Urgrund. Worship kommend von Worthship. Was mache ich, um der Würde, die ich für etwas empfinde, einen Ausdruck zu geben? Was mache ich, um meiner Frau zu zeigen, dass ich sie wirklich liebe? Manchmal fange ich schon an beim Kosenamen, oder? Wenn er denn nicht nur ein Spruch ist. Mein Schatz. Wisst ihr, wir drücken unsere Dinge aus. Süße. Was sagen wir alles? Worship. Ich weiß nicht, wie ihr den Wert, der Gott für euch ist, ausdrückt. Und das steht mir auch gar nicht zu, das zu sagen, wie es funktioniert. Haltet eure Hände so, aber achtet auf den Winkel. Schmamm. Leute, glaubt ihr wirklich, Gott guckt genau da drauf? Ich glaube, er schaut, ob das, was wir machen, zum Ausdruck aus unserem Herzen entspringt. Und dann ist es wichtig. Aber zu sagen, weißt Peter, ich freue mich nur nach innen. Leute, das kann es nicht sein. Wenn das deine Entschuldigung ist, erlaub mir, dass ich dich ein bisschen zwick an der Stelle. Es muss aus dem Herz kommen, was dann später in deinem Leben sichtbar wird. Simone hat uns eine tolle Grafik zu der Serie gebastelt. Vielen, vielen Dank. Musste mal um die Ecke rumdenken, ne? Weil bei Worship dir erstmal andere platte Bilder in den Kopf kommen. Aber ein Herz, dass die Wurzel ist, aus dem alles entspringt, wo Leben kommt. Dass sich ausstreckt nach außen und gedeiht und wächst. Das kommt von hier. Das kommt nicht von hier. Das kommt nicht von hier. Das kommt von hier. Es drückt sich aus. Wie drücke ich mich aus, ist die Frage. Wir haben im 1. Samuel 16 diese Passage. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Wenn Menschen gucken auf, oh, der wirkt mir sehr, sehr heilig. Nein, er schaut auf das, was vom Herzen her kommt und nicht, was von Augen ist. Das ist das, was Gott tut. Wir Menschen, wir gucken, sieht gut aus. Gute Statur, sieht gut aus. Gott schaut, ist das Herz gut? Diese Passage ist aus der Berufung Davids zum König. Die ganzen Brüder ziehen vorbei am Propheten Samuel. Die sehen alle aus, ein bisschen wie Van Damme, ein bisschen wie Stallone. Einer sogar wie Schwarzenegger. Und er sagt, ich nehme den Lauch. Die waren erstaunt. Ganz so ist es nicht. In der Bibel wird David als sehr attraktiv beschrieben. Aber nichts, wonach du geguckt hättest, vom Körperlichen her. Gott schaut aufs Herz. Und was war David? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Leute, das ist ein Ziel, das zu erreichen ist. Ich möchte ein Mann sein, der cool ist. Nein, wow, ich möchte ein Mann sein nach dem Herzen Gottes. So gut. Ja, da. Jesus zitiert in Matthäus 15 etwas aus dem Jesaja 29, nämlich, und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Darum, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann geht es nicht so gut weiter. Ich mache mir manchmal Sorgen um Dinge in der Bibel wie, ich kann euren Lobpreis nicht mehr hören. Die Passagen gibt es in der Bibel. Weil es nicht um die Worte geht, sondern weil es um die Quelle geht. Woraus kommen die Worte? Meine Mimi wird immer merken, wenn ich sage, ich liebe dich oder ich finde dich schön, ob das aus meinem Herzen entspringt oder ob das nur meinem Mund entspringt. Wo lassen wir unser Herz eingeschaltet sein, gerade auch in der Begegnung zu Gott hin? Und lassen fließen. Das wird nicht gehen ohne Intimität. Das ist unmöglich. Und Intimität kostet mich was, nämlich ich muss meine Klamotten aufmachen und muss meine Hüllen fallen lassen. Holger dürft gern schon kommen, Micha, ich werde dankbar, wenn du mir ein Backup geben würdest am Piano. Wisst ihr, wenn wir so wollen, ist Worship im Gottesdienst kollektives vor Gott treten. Und Ehrfurcht ist das eine. Und ich glaube, es ist gut zu wissen, Gott ist unser König. Und ein König ist heilig. Was haben wir gerade so schön gesungen? Wir beugen uns vor dir. Das ist gut. Aber crazy ist auch Papa. Wir dürfen ihn Abba nennen. Oh, ich kann euch nicht erklären, wie ich das genau zusammenkriege. Ich nehme es aber als ein Geschenk und freue mich und möchte es auspacken. Dass er König bleibt und heilig. Und sagt, Peter, aber du darfst immer zu mir kommen und du darfst Papa sagen. Und die falsche Haltung wäre zu sagen, oh Gott, nein, nicht ich. Sowas tut einem Papa weh. Wenn ein Papa sagt, komm, ist es schön, wenn du kommst. Aber ich warn dich. Jetzt wird's intim. Die Begegnung kann dich nicht unverändert wieder gehen lassen. Es wird etwas mit dir machen. Wenn Menschen sich intim begegnen, geschieht etwas. Es verbindet sich etwas. Intimität mit Gott verbindet. Anbetung und Worship ist Verbindung. Und es wird uns zu einer Handlung und Veränderung in unserem Tun veranlassen. Ich möchte nochmal zusammenfassen. 4 Punkte. Punkt 1. Worship hat nur einen Adressat. Und das ist Gott. Nur ein Adressat. Mensch, Holger, wie du heute gesungen hast, hat mir jetzt gar nicht gefallen heute. Ja, weißt du, was Holger sagen kann? Oh, Peter, das ist deswegen, weil es nicht um dich geht. Habt ihr das gewusst? Aber wenn der Holger sein Herz mit dem vom Papa verbindet, und der Papa grinst. Und das ist die einzige Aufgabe, die Holger hat. Neben hoffentlich die Töne treffen. Das ist immer auch schön. Wisst ihr, was ich meine? Und Gott sitzt im Himmel und sagt, mein Jung, ich bin so stolz auf dich. Und das macht er. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und ich möchte, dass mein himmlischer Papa grinst, wenn er mich Lobpreis singen hört, auch bei den schiefen Tönen. Ich nenne es Blue Notes. Einfach, weil er sagt, ich hab dich lieb und ich sehe, du hast mich lieb. Es geht nur um ihn. Punkt 2, es geht um Haltung und Ausdruck. Ich habe in mir drin eine Haltung, es wächst aus meinem Herzen raus und es wird sich irgendwie ausdrücken. Anbetung muss sich ausdrücken. Dritter Punkt, Begegnung und Beziehung. Versteht ihr, es geht nur um ihn, Punkt, Klammer auf, aber dadurch auch um uns. Das ist crazy. Es geht darum, dass sich was verbindet und weil es so schön bei ihm ist, fällt für mich auch was ab. Weil ich ihn ehre, habe ich durch die Begegnung auch etwas. Wir kommen zusammen, versteht ihr? Und dadurch entsteht etwas, was vereint. Wie gut ist das? Viertens, Wert und Versöhnung. Er ist es immer wert, angebetet zu werden. Deswegen singen wir Dinge wie gerade eben, würdig bist nur du. Aber wisst ihr, was crazy ist? Durch ihn bin ich auch würdig. Einfach weil er sagt, Peter, du bist immer würdig. Und ich sage, aber du weißt schon, Papa, was ich gemacht habe. Und er sagt, ändert nichts an deiner Identität. Du bist mein Kind, du bist würdig. Hörst du das? Dich meine ich jetzt gerade. YouTube. Nicht nach links, rechts gucken. Dich meine ich jetzt. Du bist würdig, wenn du vor Jesus stehst und er dich reingemacht hat. Abgefahren. Das ist crazy. Und am Schluss ist dieses Erkennen, dieses Ja-Da, das, was Gott wiederherstellt, was ein Urzustand war, als wir noch nackt waren. Und er sagt, auch ohne deine Maske bist du vor mir niemals entblößt, sondern nur so, wie ich es mir von Anfang an gedacht habe. Weil er uns nicht entblößt. Aber wir müssen uns auch nicht mehr verstecken. Und das nennt die Bibel die gute Botschaft der Versöhnung, mit der wir unterwegs sein müssen. Und das, Leute, nenne ich wirklich eine gute Nachricht. Ich hoffe, einige von euch sagen, Mensch, Peter, jetzt juckt's mich. Ich sehne mich nach dieser Begegnung. Wann kannst du endlich die Klappe erhalten, dass wir zusammen vor Gott kommen? Ich habe eine gute Nachricht in dich. Jetzt. Ich würde gern jetzt die Klappe halten. Und ich bitte euch, wenn ihr einfach noch ein bisschen spielen könnt, man würde einfach gern einen Moment lassen, wo wir vielleicht vor Gott treten und du dein Gebet zu Gott jetzt selber formulieren kannst. Ich spreche dir keins vor, selber groß. Komm, Papa. Heiliger Geist, ich bitte dich, komm jetzt einfach und zieh du unsere Herzen hin zum Vater. Und ich möchte dir zusprechen Mut, wenn du heute angesprochen worden bist und wenn es dich jetzt Mut kostet. Ich weiß nicht, was dein Feigenblatt ist, aber ich möchte dir Mut zusprechen. Zieh es wieder aus und hör auf, dich zu verstecken. So logisch es für dich sicher auch angehört haben mag. Zieh aus und lass die Blöße vielleicht sogar zum ersten Mal zu und begegne Gott, so wie er dir begegnen möchte. Denn er ist ja da. Denn er ist ja da. Ich möchte uns die Möglichkeit geben, heute auf eine besondere Art zu reagieren darauf, wenn du das magst. Wir werden jetzt gleich das Abendmahl zusammen einnehmen. Und wisst ihr, das ist total stark, weil das Abendmahl ein starkes, körperliches Intimitätsding ist. Wir nehmen seinen Leib und sein Blut in uns auf, indem wir Brot und Traubensaft zu uns nehmen. Und vielleicht kannst du sagen, heute, nur wenn du willst, du kannst das Abendmahl auch einnehmen, wie sonst auch. Aber wenn du sagst, heute ist, indem ich aus der Reihe aufstehe und es mir hole, mein Aufstehen, ich gehe wieder in die Intimität mit Gott. Du kannst das machen, indem du sagst, und wenn ich das Brot esse, nehme ich wieder das körperliche Begegnen mit Gott auf. Und sein Blut wäscht mich rein von aller Schuld. Es gibt keinen Grund mehr für Versteckspiel. Ich lade dich dazu ein. Und weil wir im Gottesdienst gemeinsam anbeten und Lobpreis machen, lade ich uns ein, das auch gemeinsam zu tun im Abendmahl.